Meine Erinnerung, die politisch relevant ist, beginnt mit dem Jahr 39. Da stand ich als Zehnjähriger an einer Ausfallstraße unseres Ortes Riesenburg. Und mein Vater ritt als Hauptmann der Reserve vor seinem Landwehrbataillon in den Krieg. Ich war tief beeindruckt. Und wenige Tage später stand ich etwas verwirrt und ratlos in einer Ecke unserer Diele, denn mein Vater wurde verwundet hereingetragen. Und dieser Kontrast, der glanzvolle Auszug und dann die Heimkehr des verwundeten Vaters, der da hilflos reingetragen wurde, das war für mich wie so eine Ouvertüre dessen, was dann kam.
Heino Falke wird 1929 in Riesenburg, Westpreußen, dem heutigen Prabuti in Polen, geboren. Sein Vater ist Direktor des Realgymnasiums und somit eine geachtete Persönlichkeit der Stadt. Denkt Heino Falke an seine frühe Kindheit zurück, erinnert er sich vor allem an die wunderbare Landschaft am Rande der Masuren. In seiner Jugend träumt er davon, Schiffsbauer zu werden.
Noch 39 zogen wir nach Königsberg und so haben wir die ganze Kriegszeit in Königsberg in Ostpreußen verlebt bis 1945 im Januar. Ich habe dann als Brandschutzhelfer die beiden Angriffe auf Königsberg mitgemacht, wo die ganze Altstadt zerstört worden ist. Und im Januar 1945 bekamen meine Mutter und ich die Möglichkeit, mit einem Wohnschiff, das eigentlich gar nicht mehr seetauglich war, aus Königsberg rauszukommen.
Die Familie trifft sich nach dem Krieg in Seehausen, in der Altmark, der ursprünglichen Heimat der Eltern, wieder. Die beiden älteren Brüder kehren schwer verwundet aus dem Krieg zurück. Wie durch ein Wunder aber sind alle am Leben.
Ich begegnete einer jungen Gemeinde, in der ich dann sehr schnell heimisch wurde, und einem Schüler von Dietrich Bonhoeffer, einem jungen Pfarrer, der bei Dietrich Bonhoeffer im Prägerseminar in Finkenwalde gewesen war. Der hat mich sehr stark beeindruckt. Er hat gemerkt, dass ich also am Suchen war, und er hat dann mich aufgefordert, mit ihm ein theologisches Buch zu lesen. Das war ein Buch von Dietrich Bonhoeffer. Und diese Gespräche mit ihm und diese Lektüre haben mich dann zu dem Entschluss gebracht, Theologie zu studieren. Ich bin eigentlich durch diese Begegnungen, da bin ich erst richtig Christ geworden und habe dann Theologie studiert in West-Berlin an der Kirchlichen Hochschule. 1946 habe ich da schon angefangen zu studieren.
Nach drei Semestern wechselt Heino Falke nach Göttingen, wo er 1950 durch Vermittlung seiner Professorin ein Stipendium für die Schweiz erhält. In Basel studiert er bei dem bekannten Theologen Karl Barth, arbeitet an dessen kirchlicher Dogmatik mit und beginnt bei ihm seine Dissertation zu schreiben.
Ja, da war das Spannende eben, dass Karl Barth gerade seine Friedensethik las in der Vorlesung, und in Deutschland lief gerade die Debatte um die Wiederbewaffnung Deutschlands, und da habe ich dann dafür gesorgt, dass das, was Karl Barth dazu in Basel lehrte, dann gleich in schriftlicher Form nach Deutschland kam und dort in die Debatte eingreifen konnte. Gustav Heinemann war damals gerade ausgeschieden wegen der Wiederbewaffnungsdebatte aus seinem Ministeramt und kam auch nach Göttingen und diskutierte mit uns. Martin Niemöller kam und vertrat die Position des Stuttgarter Schuldbekenntnisses, wo die bekennende Kirche vor den Vertretern der Weltchristenheit sich zu der deutschen Schuld unter Hitler bekannt hatte, und diskutierte mit den Studenten, die ja zum großen Teil ehemalige Offiziere und Soldaten gewesen waren. Das war alles ziemlich aufregend. Ja, und 1952 bin ich dann eben als junger Theologe in die DDR gegangen, weil hier ein großer Pfarrermangel war und die Kirchen uns aufforderten, zurückzukommen. Also die aus diesem Gebiet stammten, ne?
Die frühen 50er Jahre in der DDR sind vom Kirchenkampf geprägt. Auf Anordnung der SED werden hunderte Schüler und Studenten der Schule und Universität verwiesen, Pfarrer verhaftet, kirchliche Jugendzeitschriften verboten. Gleichzeitig baut die SED die FDJ als eigene Organisation auf, um junge Menschen durch alternative Angebote vom Gemeindeleben zu trennen. Heino Falke ist der einzige seiner Familie, der in der DDR bleibt. Seine Eltern und Geschwister siedeln in die Bundesrepublik über. 1952 wird er Studieninspektor am Predigerseminar Wittenberg und bereitet Theologen, die ihr Studium beendet haben, in einer zweiten, praktisch orientierten Ausbildung auf den Dienst im Pfarramt vor. In Wittenberg heiratet er 1956 die Krankenschwester Almut Kliche, die Zeit ihres Lebens auch seine engste Mitarbeiterin ist. Mit ihr hat er 5 Kinder. 1958 schließt er seine Dissertation zur Gesellschaftslehre Schleiermachers an der Universität Rostock ab. 3 Jahre später habilitiert er sich dort auch.
Ich hätte dort Professor werden können, wenn die staatlichen Stellen mitgemacht hätten. Und ich wollte das aber nicht. Ich wollte nicht in diesen Konflikt geraten, ja, also diesen Loyalitätskonflikt gegenüber der Sache der Theologie. Und als Angestellter des Staates, wenn man von diesem Staat sein Gehalt bekommt, und das Gehalt eines Professors war ja nicht schlecht, dann fühlt man sich doch darauf verpflichtet, und das wollte ich nicht.
Heino Falke wird Gemeindepfarrer in Wegeleben, einem Dorf in Sachsen-Anhalt, wo er die heftigen Kampagnen um die Kollektivierung der Landwirtschaft miterlebt. Der zweite große Konflikt dieser Zeit ist die Einführung der Jugendweihe in der DDR, die die Konfirmation verdrängen soll. Auf Anweisung Moskaus ist 1953 der offene Kirchenkampf beendet worden. Seither sind die Versuche, die evangelische Kirche als Volkskirche zu zerschlagen, subtiler. Weil die Jugendweihe aber eng an die Schule gebunden ist, müssen Verweigerer mit Nachteilen in ihrer beruflichen Karriere rechnen.
Die Eltern sagten immer, aber Herr Pastor, wir können doch an der Jugendweihe teilnehmen und trotzdem gute Christen bleiben. Und dabei wurde der Mensch ja aufgespalten in einen öffentlich angepassten und einen im privaten oppositionellen. Nicht? Man hat das ja geradezu das DDR-Syndrom genannt, diese Aufspaltung. Aber was für ein Schaden entsteht daraus, wenn für die öffentliche politische Existenz nur der Ja-Sager, der angepasste Ja-Sager übrig bleibt und der, der seine Meinung sagt, nur im Privaten sich äußert. Nicht? Diese Aufspaltung, das haben wir damals benannt und dieses Problem hat die evangelische Kirche durch die ganzen 40 Jahre durchgehalten. Aber wenn wir diese Frage nicht offen gehalten hätten, wäre, glaube ich, die Herbstrevolution 89 nicht möglich gewesen. Nicht Václav Havel hat gesprochen von dem Versuch, in der Wahrheit zu leben.
...1969 schließen sich die 8 evangelischen Landeskirchen auf dem Gebiet der DDR zu einem Bund zusammen. Heino Falke, seit 1963 Direktor des Predigerseminars Gnadau, wird Mitglied des Ausschusses Kirche und Gesellschaft und später dessen Vorsitzender. Als Direktor des Predigerseminars diskutiert er häufig mit den jungen Theologen über die Rolle der Kirche im Sozialismus. Er schreibt Texte und Stellungnahmen zu dieser Problematik. Seine klugen und mutigen Thesen machen ihn in Kirchenkreisen bekannt. Seine Popularität wächst schlagartig, als er 1972 den Hauptvortrag auf der Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen in Dresden, sozusagen dem Kirchenparlament, hält. Vergeblich versuchen staatliche Stellen, seinen Auftritt dort zu verhindern. Der Titel seines Vortrages lautet »Christus befreit, darum Kirche für andere«.
Ganz kurz gesagt war die Position die, wir sollen ganz bewusst Kirche in dieser Gesellschaft sein. Wir können das aber nur sein, wenn wir an der Veränderung und an der Humanisierung und an der Liberalisierung dieser Gesellschaft arbeiten. Dass wir Kirche im Sozialismus sind, darf nicht heißen, wir sprechen den Status quo dieser Gesellschaft heilig. So interpretierte das ja die Partei. Sondern Kirche in dieser Gesellschaft sein heißt, an der Veränderung dieser Gesellschaft arbeiten. Ich habe gesagt, wir dürfen diese Gesellschaft nicht loslassen mit der Hoffnung eines verbesserlichen Sozialismus. Diese Formel verbesserlicher Sozialismus ist dann isoliert worden und für sich kolportiert worden. Und damit war diese Formel dem Missverständnis ausgesetzt. Ich hätte den Sozialismus für verbesserlich gehalten. Hätte also eine sehr optimistische Diagnose von dieser Gesellschaft gegeben. Die Partei hat das richtiger verstanden. Die haben begriffen, dass das eine kritische Aussage war und dass die Aussage auf gesellschaftsveränderndes Handeln zielte. Ich wollte die Resignation nach der Niederschlagung des Prager Frühlings. Gegen diese Resignation wollte ich angehen. Und wenn es da hieß, Kirche im Sozialismus, dann war das Missverständnis ganz groß. Die Kirche hat sich auch angepasst. Sie ist auch dieser Resignation verfallen. An diesem Sozialismus kommen wir nicht vorbei. Wir müssen uns dem anpassen. Wir sind nur Kirche in diesem Sozialismus. Und dagegen wollte ich angehen und wollte dazu ermuntern, an der Veränderung dieser Gesellschaft mitzuarbeiten. Und das haben ja dann auch sehr viele getan. Denken Sie an die Friedensarbeit der Kirchen, nicht an die vielen Friedensgruppen, an die Bewegung Schwerter zu Flugscharen in den 80er Jahren, an die Bausoldaten und an die Umweltbewegung. Meine Sicht der Dinge ist so, Ende der 80er Jahre wurde es immer deutlicher, mit der SED ist ein verbesserlicher Sozialismus nicht zu machen.
Der Erfolg dieser Rede war, dass der Staat ungeheuer aufgebraucht war. Es war 1972, der Prager Frühling war noch nicht vergessen. Es wurde ihm vorgeworfen, dass er Dubček-Wismus betriebe. Oder er wurde gefragt, ob er der solche Nietzsche in der DDR werden wolle. Und er hat aber vor allen Dingen, glaube ich, auf eine jüngere Theologenschaft gewirkt, die versucht haben, wie kann man denn in kleinen Schritten dieses System irgendwie zu Veränderungen bringen. Es war also ein Versuch aus dem System, aus den Vorgaben des Systems, das ich ja als sozialistisch verstand, solche Änderungen anzustreben, einzufordern, einzuklagen.
Der Theologe und Autor Erhard Neubert, ein Schwiegersohn Falkes, ist in den 70er Jahren Studentenpfarrer in Weimar. Auf Umwegen besorgte sich Falkes Redetext. Er wird in der DDR nicht veröffentlicht.
Das ist also eine andere Form der Gegnerschaft als ein konfrontativer Widerstand, den es auch gegeben hat. Und insofern kann man das bezeichnen als eine systemimmanente Opposition, die aber früher oder später systemsprengend war. In dem Moment, wo nämlich der Sozialismus sich ändern sollte, hat praktisch der reale Sozialismus versagt. Er ist stagniert, es war spröde und zum Schluss brüchig.
Der Staat übt massiven Druck auf die Kirche aus, um die Verbreitung von Falkes Rede zu verhindern. Zugleich versucht die Staatssicherheit, den Theologen durch sogenannte Zersetzungsmaßnahmen in Kirchenkreisen zu isolieren.
Die ersten Hinweise, die ich auf ihn kriegte, waren die von Leuten, die dem Staat zugetan waren. Auch in der Kirche gab es ja Loyalisten und es gab ja auch EMs. Und da hieß es immer, ja, in Erfurt sitzt der Falke, wir wollen aber Friedenstauben. Und da war mir schon ganz klar, dann habe ich dann immer mehr Zugänge zu ihm gekriegt und habe dann 78 ihn in Erfurt gehört, wie er auf dem Kirchentag eine hinreißende Rede gehalten hat vor vielen tausend Leuten. Da hat er dann Bettina Wegner zitiert und hat gesagt, also dass wir mutig sein sollen und unsere Meinung sagen. Und das Ende dann, Menschen ohne Rückgrat haben wir schon genug. Und man sah natürlich die versteinerten Gesichter der SED-Genossen, die das quasi als konterrevolutionären Ausspruch gewertet haben.
1973 wird Heino Falke zum Propst in Erfurt ernannt. Zweimal soll er später zum Bischof gewählt werden. Jedes Mal verhindern das Intrigen der Staatssicherheit. Nach der Rede in Dresden zunächst mit Reisesperre ins westliche Ausland belegt, darf Heino Falke 1974 zu einer großen ökumenischen Konferenz nach Bukarest fahren.
Das war die Arbeitsgruppe Kirche und Gesellschaft des Ökumenischen Rates der Kirchen, die diese Konferenz veranstaltet hat. Und die hatten als Programm diese ganze Problematik, die durch den Club of Rome ins öffentliche Bewusstsein gekommen war, also die Krise der Industriegesellschaft, die Umweltkrise. Und der Ökumenische Rat hat sich gesagt, wir müssen als Christen dieses Problem aufgreifen, denn in unserem Glaubensbekenntnis steht ja, ich glaube an Gott, den Schöpfer. Und das schließt doch ein, eine Verantwortung für die Schöpfung. Und das setzt eine geistliche Revolution in unserem Denken voraus. Und so war ich dann im Ökumenischen Rat tätig. Und zu jeder Sitzung wurde ich da eingeladen. Seit dem Mauerbau hatte die DDR ja das Interesse, ihr Image in der internationalen Diplomatie aufzubessern. Und das war für einen Staat, der eine Mauer brauchte, um die Menschen im Lande zu halten, ja nicht so ganz einfach. Und darum benutzte der Staat auch den Ökumenischen Rat der Kirchen als internationale Einrichtung, um sein Image im internationalen Verkehr aufzubessern. Das ist doch ein Staat, der ganz liberal mit der Kirche umgeht und so. Und darum, wenn der Ökumenische Rat mich einlud, das wurde immer genehmigt, ne? Und dadurch war ich sehr viel im Westen, und das war natürlich auch ein Wunderpunkt, denn das war für viele DDR-Bürger natürlich auch ein Gegenstand von Neid.
Bonn, Oktober 1983. Die Westdeutsche Friedensbewegung trifft sich zur größten Kundgebung gegen die Stationierung amerikanischer atomarer Mittelstreckenraketen in der Bundesrepublik. Heino Falke nimmt als einziger Redner aus der DDR daran teil.
So hat die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in diesem Sommer in Vancouver erklärt: Wir glauben, dass für die Kirchen die Zeit gekommen ist, klar und eindeutig zu erklären, dass sowohl die Herstellung und Stationierung als auch der Einsatz von Atomwaffen ein Verbrechen gegen die Menschheit darstellen und dass ein solches Vorgehen aus ethischer und theologischer Sicht verurteilt werden muss. Es kommt nun darauf an, solche Erklärungen nicht nur nachzusprechen, sondern sie zu vollziehen. Es gilt ja nicht nur, einen kommenden Krieg zu verhindern, sondern den Krieg zu beenden, der längst gegen die dritte Welt und unsere natürliche Umwelt geführt wird. Die Massenvernichtung ist ja in vollem Gang. Millionen Menschen verhungern an dem perversen Sicherheitsluxus unserer Tötungskapazitäten. Die Friedensbewegung ist nur Friedensbewegung, wenn sie zugleich dritte Weltbewegung ist.
1988, 89 gab es große Versammlungen in Magdeburg und Dresden, und die haben die Opposition und Teile der Kirchen enger zusammengeführt, und die Texte des konziliaren Prozesses, an denen er überall mitgewirkt hat, die sind quasi die Magna Carta der Revolution geworden, also die Forderung nach umfassender Demokratisierung, nach der Mündigkeit des Menschen in einem Staat und vieles andere. Sie sind damals schon, bevor die großen oppositionellen Gruppierungen wie Neues Forum, Sozialdemokraten, Demokratischer Aufbruch in Erscheinung traten, formuliert worden.
Herbst 1989. Die DDR-Bürger wagen das, wofür Heino Falke sich sein Leben lang eingesetzt hat: den aufrechten Gang. An den Friedensgebeten in den Erfurter Kirchen nehmen immer mehr Menschen teil, und seit Ende Oktober finden wöchentliche Großdemonstrationen statt.
Und das hat mich ganz tief beeindruckt, weil plötzlich dieses Volk, das 40 Jahre lang dazu erzogen war, ja nichts spontanisch zu machen, sondern nur das, was vorgeschrieben war, nachzubeten, dieses Volk plötzlich eine Produktivität und eine Kreativität und eine Fantasie und einen Humor zeigte, den man eigentlich gar nicht erwarten konnte. Es gab dann eine große Versammlung in der Thüringenhalle, wo der SED-Bezirksvorsitzende Müller und Vertreter der neuen Gruppierungen, Neues Forum, Demokratischer Aufbau und so weiter, auf dem Podium saßen. Es waren natürlich auch SED-Leute dahin kommandiert worden und die FDJ war da vertreten. Und die machten auch ganz brave und angepasste Voten. Aber dann versuchte der Müller von der SED dem Volk klarzumachen, dass er ja im Politbüro einer sei, der die Reformen betreibt und so. Und da hat diese ganze Thüringenhalle hat ihn buchstäblich ausgelacht, ja. Und dieses Gelächter des Volkes über den mächtigsten Funktionär, das war für mich der Sieg der Revolution in Erfurt.
11 Bände Stasi-Akten über Heino Falke werden allein in Erfurt gefunden. Vor der Vernichtung nur durch die couragierte Besetzung des Staatssicherheitsgebäudes gerettet.
Und dann sind wir zur Stasi gefahren und ich habe meinen Wartburg dann in der Tat quer vor die Ausfahrt gestellt, damit keine Autos mit Akten rausfahren können. Und meine Frau stand an dem Tor und da waren schon eine Gruppe von vorwiegend Frauen, aber auch einige Männer dabei. Und ich stand also an meinem Wartburg und dann kam so ein großes Fahrzeug von der städtischen Müllabfuhr, kam da vorbei, fuhren dann ran zu mir und sagten, was machst du denn hier? Ich sagte, ja, ich sperre hier die Ausfahrt der Stasi, damit die nicht mit ihren Akten davonfahren. Und so sagten die, na, dann geh mal beiseite, das können wir besser. Und dann stellten die sich hin. Es war 4. Dezember, da war ja schon eine Menge passiert, nicht? Und dann wurde, das war alles ja sehr chaotisch, dann kamen die Leute und wühlten in den Akten. Das Heiligtum der Stasi, die Akten, nicht? Wurden dann vom Volk richtig zerfleddert. Das war wie so eine Götzendämmerung, die sich da vollzog durch das Volk.
Seit 1994 ist Heino Falke als Propst im Ruhestand. Dennoch meldet er sich seither immer wieder zu Wort, spricht sich für eine gerechtere und sozialere Gesellschaft aus und begleitet den Prozess der deutschen Vereinigung kritisch.
Mir ist inzwischen klar, dass das Tempo wohl so schnell sein musste, wegen der außenpolitischen Entwicklung. Die Position von Gorbatschow wurde ja sehr schnell unterhöhlt in der Sowjetunion. Die Vereinigung musste schnell erfolgen. Und dann denken Sie mal an die Gewaltfreiheit der Herbstrevolution. Es bürgert sich ja immer mehr der Begriff friedliche Revolution ein, glücklicherweise. Diese Gewaltfreiheit dieser Revolution sehe ich in einem sehr großen Zusammenhang. Nämlich in dem Zusammenhang der ganzen Friedensbewegung in dem vorigen Jahrhundert, die eine Gegenbewegung gegen diese furchtbare Brutalisierung von Gewalt im vorigen Jahrhundert war. Und das ging los mit Gandhi in Indien. Das setzte sich fort in den Vereinigten Staaten mit Martin Luther King in der Bürgerrechtsbewegung. Und es wurde aufgenommen von der Friedensbewegung in der DDR. Dann gab es den gewaltfreien Widerstand in Prag 68 gegen die russische Besetzung. Im Baltikum haben sie gesungen. Das war die singende Revolution, nicht? In dieser ganzen Geschichte steht die friedliche Revolution von 89 und das müssen wir bewusst machen. Ja.